Laudetur Jesus Christus. Hier ist Radio Vatikan mit der Radioakademie.
Warum bin ich Christ? Wenn Sie sich das schon einmal gefragt haben und zu keinen überzeugenden Antworten gelangten, bieten wir Ihnen heute Argumentationshilfen auf höchstem intellektuellen Niveau. Karl Rahner hat zum Thema »Warum ich Christ bin« 1974 in Wien-Lainz einen Vortrag gehalten und den wollen wir Ihnen nicht vorenthalten. Herzlich willkommen zu unserer Radioakademie, heißt sie Gudrun Seiler. Warum bin ich Christ? Ein Vortrag von Karl Rahner. Hören Sie den ersten Teil unserer Radioakademie im Monat Dezember.
Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Brüder und Schwestern in Jesus Christus. Ich danke zunächst dem Pater Georg Sparschill und auch dem Wolfgang für seine freundlichen Begrüßungsworte. Insofern ich die Frage, warum bin ich ein Christ, unvermeidlicherweise etwas abstrakt und allgemein beantworten muss, weil es technisch und praktisch gar nicht anders geht, ist vielleicht das, was ich zu sagen habe, ein klein wenig in einem Kontrast mit diesem freundlichen, brüderlichen Empfang, den ich hier in dieser Leinzer Gemeinde gefunden habe. Wolfgang hat schon darauf hingewiesen, dass Jugendliche von hier, das darf man natürlich nicht ganz laut sagen, und ich so ein kleines Buch zusammen verfasst haben. Und das ist also objektiv ein kleines Dokument der herzlichen Beziehungen, die ich unvermuteterweise in meinen alten Tagen noch mit dieser Gemeinde gefunden habe. Ich danke also allen für die Einladung, für die herzliche Aufnahme und bitte Sie nun ein Referat eines alten Theologieschulmeisters in Geduld anzuhören. Es hat auch einen gewissen Sinn, sich einmal ein bisschen mit seinen Gefühlen, Erwartungen, Emotionen, Stimmungen zurückzunehmen und nüchtern und sachlich zu fragen, warum bin ich ein Christ? Die Frage, warum bin ich ein Christ, ist eine radikal andere Frage als die Frage zum Beispiel, warum lebe ich lieber in Wien als in Berlin? In einer solchen zweiten Frage wird ja nach einer Einzelheit des Lebens gefragt, die mit anderen von ihr verschiedenen Wirklichkeiten in Beziehung gebracht wird, also deswegen, weil es sich von vornherein um zwei verschiedene Wirklichkeiten handelt, die miteinander in eine Beziehung gesetzt werden sollen, eine solche Frage ein von ihr verschiedenes Koordinatensystem hat, in das sie eingeordnet werden kann. Ein wirklich gelebtes Christentum aber ist das Ganze der menschlichen Existenz. Eine Rechtfertigung des christlichen Lebens kann daher nicht durch eine Einordnung in ein größeres und umfassenderes Koordinatensystem geschehen, über dessen Legitimität man schon vor einer solchen versuchten Einordnung einig wäre. Wenn das aber so ist, wie soll man dann auf diese Frage überhaupt antworten können, zumal, wenn im Unterschied zu früheren Zeiten kaum irgendetwas allgemein angenommen ist, das als auch von dem gebilligt vorausgesetzt werden kann, der einem diese Frage, warum bist du ein Christ, kritisch stellt, wer einen zwingt, auf eine solche Frage nach dem einen Ganzen der Existenz und der Wirklichkeit eine Antwort zu geben, muss, wenn er fair ist, wirklich damit rechnen, dass eine solche Antwort sehr fragmentarisch ist und vielleicht gerade auf das nicht eingeht, was der Frager selbst an sich mit Recht hören möchte. Für mich sind Ich und Welt eine unendliche Frage. Mir ist es selbstverständlich, dass es auch in der entferntesten Zukunft der menschlichen Erfahrungsgeschichte und sekundär dazu auch der Wissenschaft nie einen Punkt geben wird, an dem alle Fragen beantwortet, alle Probleme aufgearbeitet und endgültig erledigt sein werden. Kann man diese Behauptung aufstellen? Ich glaube, man kann es und muss es, auch wenn ich jetzt mir einen genaueren, reflektierenden Beweis für diese Behauptung ersparen muss. Aber damit ist eigentlich eine ungeheuerliche Tatsache von vornherein festgestellt. Wir sind grundsätzlich und immer unterwegs, nie an einem Ende, immer diejenigen, die noch einmal weiter fragen können, die alles Erreichte noch einmal übersteigen und in eine Unendlichkeit hinein überfordern können. Ich wundere mich eigentlich, wie und mit welchem Recht die meisten meiner Zeitgenossen diese meine Überzeugung teilen. Auch die leugnen, dass es das oder den gibt, den ich Gott nenne. Solche Leute müssten ja eigentlich der Überzeugung sein, dass man grundsätzlich schließlich hinter alles und jedes kommen könne. Die partikuläre Wirklichkeit, die ich selber bin, letztlich doch alles, weil es ja nur die Summe von solchen Partikularitäten ist, durchschaut werden könne und dann in seine Banalität letztlich ins Nichts fallen gelassen werden könne. Das Nichts selber, in das man bei derartigen Fragen hineinfahren würde, bedürfte dabei ja keiner Problematik und keiner Aufklärung, wenn dieses Nichts wirklich nichts ist. Und man mit diesem Wort, das ja gar nicht geheimnisvoll sein dürfte, nicht etwas ganz anderes bezeichnet. Aber mich umfängt und durchdringt das ewige Geheimnis, das unendliche Geheimnis, das alles andere ist als die zusammengekratzten Rechtbestände des vorläufig noch nicht Gewussten und noch nicht Erfahrenen. Mich und sie umfasst das Geheimnis, das in seiner Unendlichkeit und Dichte zugleich äußerst und innerst den tausend zersplitterten Wirklichkeiten ist, die wir unsere Erfahrungswelt nennen. Dieses Geheimnis ist da, spricht sich aus, indem es schweigt. Es lässt gelassen die reden, die erklären, von ihm zu reden bewirke nur sinnloses Geschwätz. Ich kann den Ärger und die Gereiztheit derer schon verstehen, die so reden. In dem Augenblick, in dem man dieses Geheimnis, das alles schweigend umfasst, nicht anbeten liebt, wird es einem zum Ärgernis. Es ist da und lässt sich nicht einordnen. Es scheint nur zu schweigen und alle unsere eigenen Deutlichkeiten und Sicherheiten aufzuheben. Wenn man sich ihm nicht liebend ergibt, kann man es nur empört leugnen. Indem man in die Geschäfte des Alltags flieht und diesen im Letzten doch mehr Gewicht zuerkennt, als sie, die Flüchtigen und Sterbenden, von sich aus wirklich haben. dieses Geheimnis, das aller Einzelwirklichkeit rund und aller Erkenntnis und Freiheit Raum und Horizont gewährt, nenne ich Gott. Es muss nicht noch umständlich bewiesen werden, wenn es auch allen Beweisenden nachdenkenswürdig ist, dass wir es insgeheim schon immer vorausgesetzt und mitgenannt haben, wenn wir auf den Märkten des Alltags oder in den Hörsälen der Universitäten über abertausend Dinge zu reden beginnen. Wenn ich inhalte und schweige, alle die vielen einzelnen Wirklichkeiten meines Lebens in ihren einen Grund zurücktreten lasse, alle einzelnen Fragen zu der Frage werden lasse, die durch alle Einzelfragen und alle Einzelantworten zusammen nicht beantwortet werden kann, sondern aus ihr selbst das unendliche Geheimnis hervortreten lässt, dann ist dieses Geheimnis da und es beunruhigt mich im Letzten nicht mehr, was eine rationalistische Wissenschaft dazu skeptisch meint sagen zu können. Ich meine dann gar nicht, dass ich mich in irrationalen Gefühlen verliere, sondern dass ich an dem Punkt des Geistes, der Vernunft und Einsicht angekommen bin, an dem alle Rationalität erst entspringt. Die traditionellen Gottesbeweise werden von mir nicht verachtet, aber ich lese sie als zwar sinnvolle und notwendige, aber doch sekundäre Auslegungen und Verbalisierungen jener Erfahrung, in der ich schweigend vor das unendliche Geheimnis gerate. Die ungeheure, alles in einem Erzittern machende Erfahrung ist die, ich kann auf dieses alles Umfassende, alles Tragende und Durchdringende, alles Distanzierende und doch für sich einnehmende Geheimnis zugehen. Ich kann es anreden, ich kann beten. Ich weiß, wenn solcher betende Zugang geschieht, ist dies nochmals die Tat dieses Geheimnisses selber. Aber eben sie macht, dass ich vor diesem Geheimnis bin, von ihm verschieden, in meine eigene Wirklichkeit hineingestellt, so dass ich, wenn ich auf es zugehe, nicht vergehe, sondern gerade dieses unendlichen Geheimnisses teilhaftig werde. Ich erfahre in dem, was wir Christen Gnade nennen, dass dieses Geheimnis, um es selber zu sein, nicht nötig hat, mich bloß in unendlicher Ferne von sich zu distanzieren, dass es vielmehr sich selber gibt als unsere Erfüllung. Es ist dem Christen verboten, und das ist eigentlich das einzige Verbot, das ganz ernst genommen werden muss, verboten, sich mit weniger als der unendlichen Fülle Gottes zu begnügen, sich im Endlichen endgültig glücklich anzusiedeln oder in dieser Enge zu ersticken, frevelhaft, bescheiden zu meinen, Gott könne im Ernst diese durch tausend Bedingtheiten endliche Kreatur nicht ernst nehmen.
Das war der Jesuit Karl Rahner mit dem ersten Teil seines Vortrags zum Thema Warum bin ich Christ? Zum geistlichen Ausstieg aus dieser Sendung präsentieren wir Ihnen nun einen Rückblick auf die erste Adventvesper vergangenen Samstag mit Papst Benedikt XVI.
La pace e la meta a cui aspira l'intera umanità.
Die ganze Menschheit sehnt sich nach Frieden. Das hat Papst Benedikt XVI. Zu Beginn der Adventszeit betont. Bei der Feier der ersten Vesper zum ersten Adventssonntag sagte der Papst, der schon bei seiner Namensgebung an den Friedenspapst erinnern wollte: Für die Gläubigen ist Friede einer der schönsten Namen Gottes.
Per i credenti, pace è uno dei più bei nomi di Dio.
Deus in adiutorium meum intende.
Traditionell kommt der Papst am Samstag vor dem ersten Advent in den Petersdom, um mit der Vesper das neue Kirchenjahr zu eröffnen. Zu Beginn eines neuen Kirchenjahrs lädt die Liturgie die Kirche dazu ein, ihre Botschaft an alle Völker zu erneuern und sie in zwei Worten zusammenzufassen. Gott kommt.
Dio viene.
Zwei Worte, Gott kommt, fassten die ganze Theologie zusammen, erklärten das Wesen Gottes, so der Papst. Die Christen sollten ihm mit dem Gebet, aber auch mit guten Werken entgegengehen.
In questa prospettiva l'Avvento più che mai.
Der Advent ist die beste Zeit, in Gemeinschaft mit all denen zu leben, und Gott sei Dank sind das viele, die auf eine gerechtere und brüderlichere Welt hoffen. Bei diesem Einsatz für die Gerechtigkeit können in gewisser Weise Menschen aller Nationalitäten und Kulturen, Glaubende und Nichtglaubende zusammenfinden. Wirklich alle, wenn auch aus unterschiedlichen Beweggründen heraus, sind von dem tiefen gemeinsamen Verlangen nach einer Zukunft in Gerechtigkeit und Frieden erfüllt.
Verso in futuro di giustizia e di pace.
Gudrun Seiler führte durch diese Sendung. Hier ist Radio Vatikan, Laudetur Jesus Christus.